Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei auch jetzt mit uns. Amen. Kürzlich las ich in der jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung folgenden Witz. Sagt ein Rabbiner zu seinem Schüler: Im Judentum werden viele Fragen gestellt. Antwortet sein Schüler: Ja, warum? Ihr könnt euch denken, es ging mir ganz ähnlich. Ich habe mir auch viele, viele Fragen gestellt zu dem Thema heute. Das ist ein sehr umfangreiches Thema, ein globales Thema. Und das Wort Gottes gibt sehr, sehr viel Auskunft dazu. Das werden wir heute nicht schaffen, aber wir werden uns damit beschäftigen. So wie wir es schon eingangs gehört haben und es ja auch auf unserem also auf dem Sonntagsblatt steht, die schönen Gottesdienste, das Haus Gottes. Der Gottesdienst, darüber möchte ich versuchen und das euch mit euch heute teilen. Das Haus Gottes und der Gottesdienst im Alten Testament, das ist der erste Teil. Ja, die Entstehung des wandelnden Gottesdienstes zur Zeit Abrahams, wir versetzen uns mal ganz an die Anfänge des Wortes Gottes, also aus 1. Mose 12 und fortfolgende. Da baute also Abraham und seine Nachkommen, bauten zunächst die Menschen zur Ehre Gottes einen Altar. Später, wenn wir die Mosebücher durchlesen, ist die Rede vom Volk Israel, das 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist und ein Zelt dabei hatte. Wenn ihr mal lest, 2. Mose 25, die Kapitel, die danach folgen, wer eine Bibel dabei hat, ich empfehle es ja immer, die Bibel mitzunehmen, aufzuschlagen, Texte mitzulesen, da kann man die ganze Reihenfolge nochmal vertiefen. Das ist so wunderbar, diese Kapitel von der Stiftshütte, den Anweisungen Gottes, denen Mose gefolgt ist, das Zelt der Begegnung zu bauen mit den einzelnen, Brandopfer, der Vorhof und den goldenen siebenarmigen Leuchter, den wir ja hier auch stehen haben und so weiter. Das kann ich jetzt gar nicht im Einzelnen alles vertiefen, aber doch darauf hinweisen. Dieses Zelt, das ist die Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung. Und ich habe mich gefragt, und ihr fragt euch vielleicht auch, was bedeutete die Stiftshütte, das Heiligtum Gottes, einst und heute? Ich habe da mal ein Interview geführt mit einer Dame, die in Heidelberg Judaistik studiert hat und die sich da sehr, sehr gut auskennt und die mir da auch geholfen hat, noch einmal aus dem jüdischen Verständnis das nachzuvollziehen. Denn die Stiftshütte diente dem Volk Israel während der Wüstenwanderung als Ort der Begegnung mit Gott, also als Heiligtum. In der Bibel sagt Gott: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Der Ausdruck in ihrer Mitte lässt nach der jüdischen Tradition darauf schließen, dass das Heiligtum nicht als Wohnplatz Gottes zu verstehen ist. Er sei vielmehr ein Symbol, das die Menschen an Gottes Heiligkeit und sein Vorbild erinnern sollte. In der Stiftshütte brachten die Israeliten Opfer dar, wenn sie Gott für etwas danken oder ihre Schuld bekennen wollten. Das Schuldbekenntnis ist gerade auch am Anfang eines Gottesdienstes ja doch ganz wesentlich und wichtig, auch für uns heute. Und was bedeutete die Stiftshütte für die Juden? Das hebräische Wort für Stiftshütte heißt Mishkan. Es kann mit dem Ausdruck Ort des göttlichen Bleibens erklärt werden. In dem hebräischen Wort steckt dieselbe Wurzel wie in Shechinah. Das ist der Ausdruck für die göttliche Gegenwart in der Welt. Und wir Christen, wir haben Orte, an denen wir uns besonders auf Gottes Gegenwart konzentrieren und ihm gut zuhören können. Dazu gehören Kirchen, Klöster, Gemeindehäuser. Und sie werden speziell für den Gottesdienst und das, was dazugehört, gebaut. Aber für die Israeliten war die Stiftshütte ein solcher Ort. Hier waren sie ungestört und konnten Gott direkt begegnen. Vielleicht ist jemand unter uns gerade heute im Gottesdienst, der dieses Büchlein noch kennt. Soweit ich weiß, ist das vergriffen. Es ist eine kleine Ausgabe. Ich hatte es aber auch mal in größerer Ausgabe von Kine, das Heiligtum Gottes in der Wüste, Sinai. Da wird im Einzelnen und im Detail nochmal aus 2. Mose, Exodus, also die Kapitel, sehr wunderbar und im Detail erklärt und auch die Symbolik, was das heute bedeutet oder für dich, für mich, die einzelnen Elemente aus der Stiftshütte, das Opfer, der Hinweis auf das Opfer Jesu, kann ich nur empfehlen, wer da gerne mal reinschauen möchte. Also das Haus Gottes, die Kirche, die Gemeinde ist der Ort der Versammlung von Menschen, die Gott suchen und den Alltag mit seinen Herausforderungen im Alltag da gesegnet werden können. Letztlich ist es doch so, ihr Lieben, Gott will mir und dir ganz persönlich im Gottesdienst begegnen, auch jetzt, jetzt in diesem Moment. Er will mir und dir zuerst dienen. Das ist Gottesdienst, denn Gott dient uns zuerst. Dazu hören wir sein Wort. Wir singen oder hören Liedtexte und Melodien, sprechen uns mal mehr und auch mal weniger an. Der Ablauf des Gottesdienstes, man kann auch sagen, die Liturgie, ist uns im Großen und Ganzen doch recht gut vertraut. Wir beginnen nicht in unserem Namen, wir beginnen im trinitarischen Namen Gottes, also des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hand aufs Herz, warum bist du heute in den Gottesdienst gekommen? Damit du nette Leute triffst? Ja, das auch. Gemeinschaftspflege im Anschluss an den Gottesdienst, das ist wunderbar, dass wir Mitarbeiter haben, die sich einsetzen, um Kaffee zu kochen, die Tische vorzubereiten. Ganz vielen Dank. Dazu haben wir auch Zeit. Und bist du vielleicht gekommen, weil du schöne Musik hören möchtest oder singen willst? Das ist ja auch ein Ausdruck, eine Wertschätzung im Gottesdienst. Und ich denke, ganz persönlich finde ich es auch wichtig, dass wir Gottesdienst feiern, weil wir hier in unserer Gemeinde einmal im Monat das Abendmahl miteinander feiern. Da erfahren wir den Zuspruch Gottes, der Befreiung von unseren Lasten, von unseren Sünden. Ja, das ist auch wichtig. Und ganz am Schluss des Gottesdienstes, ich habe schon mal von jemandem gehört, der kommt nur deshalb in den Gottesdienst, weil wir dann den Segen Gottes empfangen. Ohne Segen geht gar nichts. Es gibt Menschen, für die ist ihr ganzes Leben Gottesdienst. Zumindest versuchen sie es in ihrem Alltag umzusetzen oder anzuwenden. Beispielsweise Menschen in der evangelischen Mutterhausdiakonie oder in Kommunitäten, also in Gemeinschaften, aber auch in den Klöstern. Und da denke ich jetzt besonders an einen Buchtitel, an einen Menschen, Bruder Lorenz. Das Büchlein heißt Allzeit in Gottes Gegenwart. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, ist das möglich? Ist das möglich, morgens schon beim Aufstehen, Jesus Danke zu sagen für den neuen Tag, für das, was vielleicht vor an dem Tag alles auf einen einströmt. Allzeit in Gottes Gegenwart. Martin Luther sagt ja im Morgensegen, dass er sich für den Tag den Engeln Gottes anbefehlt und abends vor dem Einschlafen wieder, dein heiliger Engel, o Herr, sei mit mir in dieser Nacht und nimm all das in deine Hände zurück und vor allem auch das, was nicht gut gelaufen ist, vergib, Herr. Das ist eine gute Möglichkeit, so den Tag auch nochmal abzuschließen. Aber der Bruder Lorenz in diesem Büchlein Allzeit in Gottes Gegenwart, da sind Briefe auch drin enthalten, Gespräche und Schriften, vielleicht kennst du es ja. Nikolaus Hermann ist sein wirklicher Name. Und er hat den fremd anmutenden Namen bekommen, Bruder Lorenz. Es war im Anfang des 17. Jahrhunderts. Er hat wohl noch den 30-jährigen Krieg erlebt und war Soldat. Und dann ging er in das Karmeliterkloster. Er arbeitete dort jahrzehntelang in der Küche und in der Werkstatt. Er hatte sich zu eigen gemacht beim Kartoffelschälen, allzeit in Gottes Gegenwart zu beten. Alle seine Aufgaben verrichtete er im Bewusstsein, dass es ein Gottesdienst ist, sein Leben. Und während dem Kartoffelschälen zu beten, das bedeutete für Bruder Lorenz Gottesdienst feiern während seines ganzen Alltages. Vielleicht denkt ihr, das ist ein Beispiel, das kann ich so gar nicht, vielleicht nicht nachvollziehen und ich kann es auch nicht für mich selber anwenden. Das muss es auch nicht sein, es braucht ja keine Kopie, aber es kann ein Anstoß sein, nochmal nachzudenken. Da komme ich auch später noch darauf, Gottesdienst ist nicht nur am Sonntagmorgen. Jetzt, wo wir eine Stunde oder vielleicht anderthalb, zwei zusammen sind, Gott will dir dienen, die ganze Woche über. Wir feiern nicht nur am Sonntag, sondern auch ab Montag und die ganze Woche durch. Es gab mal die Aktion Glaube am Montag oder ab Montag. Das zeigt doch das Bedürfnis nach mehr Spiritualität, nach mehr Hingabe, nach mehr Gemeinschaft, gerade in der heutigen Zeit oder in meinem persönlichen Leben, für uns als Gemeinde, wo wir gerade stehen, in dem Prozess, den wir angestoßen haben, brauchen wir viel, viel mehr die Gegenwart Gottes und dass wir uns auch selbst in die Gegenwart Gottes hineinbegeben, allzeit in Gottes Gegenwart. Ich denke, es ist wichtig, dass wir unser christliches Profil auch unter der Woche ausdrücken und da nicht für uns leben, sondern auch da missionarisch sind. Die Sehnsucht nach Gott, nach dem Haus Gottes, nach seinem Tempel, wie es Psalm 63,3 ausgedrückt ist. Meine Seele ist stille zu Gott, weil er mir hilft. Ich suche dich, es dürstet meine Seele nach dir. So schaue ich aus nach dem Heiligtum Gottes, nach seiner Gegenwart, weil ich im Heiligtum Gottes, im Hause Gottes, die Macht und Herrlichkeit des dreieinigen Gottes erfahren kann. Im Heiligtum Gottes, das ist auch jetzt hier, die Heiligkeit, die Begegnung mit Jesus. Und ich darf Gott loben, mein Leben lang. Paulus sagt im Philipperbrief, wenn erst Christus zur alles entscheidenden Mitte des Lebens wird, dann bist du ergriffen von ihm. Kapitel 3. Nachzulesen im Philipperbrief. Denn Christus, Jesus, hat ja bereits alles für uns, für mich und für dich getan. Die eigene Rechtschaffenheit macht nicht gerecht vor Gott. Verlassen wir uns also auf sicheren Grund, auf Felsen gebaut. Erinnern wir uns an den Familiengottesdienst Anfang Juli. Denn sonst geht dein Lebenshaus oder steht dein Lebenshaus gerade nicht auf sicherem Grund. Darf ich euch mal fragen, die ihr da wart, was hat sich seitdem verändert in deinem Lebenshaus? Gott baut sein Haus Stein auf Stein. Ja, das Haus Gottes ist der Tempel des Herrn. Der Sohn Davids hat ihn gebaut. Salomo ging an den Bau in einer Haltung heran, wo es heißt, bitte gib mir ein gehorsames Herz. Und daraus hören wir nun einige Verse aus 1. Könige, Kapitel 3, von Vers 5 an. Salomos Gebet um Weisheit. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan. Wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir. Und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Stadt David, meines Vaters David Stadt. Ich aber bin noch jung, weiß weder ein noch aus. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen oder berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du mitten in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Großen. Ja, sicherlich kennt ihr ja auch die Lebensgeschichte von König Salomo. Ich kann mich erinnern, dass wir das Königebuch auch mal in der Jungschar bearbeitet haben. Und es gibt da so eine Folie, da sind die Könige, die Propheten, die Deportation der Israeliten zu der Zeit von Nebukadnezar abgebildet. Und unter anderem die Könige David ist ganz weiß dargestellt, beide Hälften. Sein Sohn Salomo ist die linke Hälfte weiß, die rechte Hälfte schwarz abgebildet. Das heißt, der Anfang seines Lebens war wirklich Gott wohlgefällig, so wie es auch das Neue Testament ausdrückt. Aber das Lebensende, könnte man sagen, das war wirklich nicht vorbildlich. Sein ausschweifendes Leben zum Schluss war nicht mehr Gott gefällig. Und dennoch die Bitte um ein gehorsames Herz und um Weisheit. Ich habe schon sehr viele schöne Gotteshäuser und Synagogen gesehen, Moscheen jetzt weniger, aber vor allem auch Synagogen oder Kirchen, Kathedralen. Auch die Reste des zweiten Tempels. Der erste Tempel, der ja von Salomo gebaut wurde, wenn man die Kapitel weiterliest, wunderbar. Dann der zweite Tempel in Jerusalem, der dann 70 nach Christus zerstört wurde. Da die Reste davon, die sogenannte Klagemauer. Manche von euch waren vielleicht schon mal im Berliner Dom bestimmt. Wir denken an die wiederauferbaute Dresdner Frauenkirche. Aber auch die lieblichen kleineren Dorfkirchen auf dem Land. So wie es Ingeborg vorher sagte, das ist tatsächlich so. Ich kenne es von unserem Kirchenkreis, in manchen Kirchen sind tatsächlich manchmal nur der Pfarrer, der Pastor oder die Pfarrerin und der Küster dar. Das ist tatsächlich eine traurige Entwicklung und doch, ihr werdet es nachher hören, ich sehe Kirche immer weltweit. Ich sehe Kirche als Reich Gottes. Ich sehe auch nicht nur hier uns vor Ort, sondern das, was Gott sieht, was ihm wichtig ist, das ist das Reich Gottes. Kirchen im Ausland, viele waren von euch schon im Ausland, vielleicht macht ihr auch im Urlaub, nicht Urlaub von Gott, sondern besucht auch da Gottesdienste, so wie ich es jetzt erlebt habe in meinem Urlaub. Ob es in Berlin war oder zuletzt auf der Bad Blankenburger Konferenz, eine Halle, selbst eine Halle kann ein Gottesdienstraum sein, die schon über 100 Jahre ist und auch die DDR-Zeit überstanden hat. Überlegt mal, was die Menschen vor der Wende dort erlebt haben, wenn die Spitzel da waren und geguckt und gelauscht haben, was da wirklich gepredigt und verkündigt wird. Ja, und wir sind auch jetzt verbunden, gerade jetzt mit einer großen Schar, wahrscheinlich mit über 1 Million jungen Menschen, die sich in Portugal, in Lissabon, versammeln zum Weltjugendtag. Das ist so schön zu erleben oder zu sehen, wie die jungen Menschen, die wollen eine neue Evangelisation in unserem Land und auf der Welt. Die kommen zusammen, um Christus zu feiern. Das muss man sich mal vorstellen als katholische Kirche. Es geht da ein Wandel vor sich in der Jugend. Das ist wirklich auch ein Geschenk. Ich denke, es ist gut, dass Gottes Gegenwart nicht abhängig ist von Bauweisen oder Architektur oder dem Prunk. Vielleicht habt ihr ganz ähnliche Erfahrungen auch gemacht. Und für mich hat sich bei der Vorbereitung ein Wort aus Hebräer 13 aus dem Neuen Testament aufgedrängt. Und ich darf daran erinnern, wir haben hier keine bleibende Stadt, in keiner Kirche oder Gemeinde, sondern die zukünftige, das zukünftige Haus Gottes suchen wir. Wir sind auf der Durchreise. Wir sind stets unterwegs, um auf ewig einmal im Hause Gottes zu sein. Wenn wir Christen sind, wenn Gott uns bekehrt hat. Die Wohnungen, so sagt es das Neue Testament, Johannes 14, die sind vorbereitet. Das ist wunderbar zu wissen. Und wir wollen es festhalten. Wir wollen uns daran erinnern. Und zum nächsten Teil, der Gottesdienst, das Haus Gottes im Neuen Testament. Gemeindegründungen, ich denke an die erste Gemeinde in Jerusalem. Die ersten Christen kamen täglich zusammen. Apostelgeschichte 2 bis 4, die Kapitel, wenn wir die nochmal lesen, da lesen wir von den Treffen der Anhänger Jesu. Auch Frauen waren dabei. Es heißt, die neue Bewegung breitete sich im Römischen Reich ganz schnell aus. Der Glaube oder die Lehre, die Gemeinschaft miteinander, die Lehre des Wortes Gottes, das Brotbrechen und das Gebet, das war für sie wichtig, für die junge Gemeinde, die sich gebildet hat, auch für das persönliche geistliche Leben. Könnt ihr euch auch noch erinnern, als ihr damals, vielleicht vor vielen Jahren oder Jahrzehnten schon, eingeladen worden seid zum Glauben an Jesus? Ich habe da so ein Heftchen mitbekommen, die sogenannten 4 Gs. Der Glaube, die Gemeinde oder Gemeinschaft, das Gebet und der Gottesdienst. Das gehört jetzt dazu, wenn du Christ geworden bist. Und wir lesen von Paulus und seinen Mitarbeitern weiter in der Apostelgeschichte. Interessant, an welche Städte er hinkam. Die erste, zweite, dritte, zum Teil sogar 4. Missionsreise, als er dann nach Rom kam. Aber zuvor heißt es immer wieder in den einzelnen Abschnitten, in welche Stadt er auch gekommen ist, er besuchte zunächst die Synagoge der Juden und predigte das Wort Gottes und predigte vom Heiland und predigte von Christus. Beispielsweise in Ikonion, Apostelgeschichte 13, der Beginn der Missionsreisen. Er geht am Schabbat in die Synagoge, ob das Zypern war, Salamis. In Philippi, erinnert ihr euch, da geht er an den Fluss und spricht zu den Frauen mit seinen Mitarbeitern und Lydia ist bekehrt worden, hat sich für den Glauben geöffnet und hat ihr Haus Gottes, das Haus zu einem Haus Gottes verwandelt und hat Gemeinde gebaut. Wie gewohnt, also nach seiner Gewohnheit, geht er in den Städten erstmal in die Synagoge. Das war ja der Vorbau. Die Kirchen sind doch alle viel, viel später erst entstanden. Erinnern wir uns und machen wir uns neu bewusst, das Christentum ist entstanden aus dem Judentum. Das ist die Wurzel. Er ging in Thessaloniki in die Synagoge, in Athen. Da war er auf dem Areopag und vieles, vieles mehr. Korinth, Ephesus. Und er predigte vom Reich Gottes. Vom Reich Gottes, von der Kirche weltweit. Und nun, liebe Gemeinde, noch eines. Der Gottesdienst ist ein Teil und der Familiengottesdienst oder der Kindergottesdienst, möchte es nur mal kurz erwähnen, das ist genauso gleichwertig und wichtig, dass wir ein Angebot haben für Kinder und Jugendliche. Und schließlich möchte ich uns alle ermutigen, also die Zusammenhänge vom Anfang im Alten Testament bis zur heutigen Zeit nochmal zu vertiefen. Es war jetzt eine kleine Zeitreise von den Anfängen des Gottesdienstes, der Aufbau der Stiftshütte bis in die heutige Zeit. Das Thema Gottesdienst oder das Haus Gottes soll uns weiter beschäftigen. Über Formen, Reformen oder Analysen, Modelle kann man reden an anderer Stelle. Und im Gemeindeleben fällt es irgendwie auf in den letzten Jahrzehnten, dass man immer denkt, naja, wir haben Modelle, wir haben dieses und jenes, hilft uns das weiter? Gut, an anderer Stelle. Aber ich meine, das Thema lohnt sich zu vertiefen. Nehmt euch mal eine Konkordanz zu Hause vor oder ein Lexikon oder googelt, wie das ja heute der moderne Mensch macht. Den Alltag neu zu erfahren als Gottesdienst, Römer 12 sagt Paulus, das ist der vernünftige Gottesdienst aufgrund seiner Barmherzigkeit, Römer 12, 2. Gott neu zu erfahren im Alltag, Dienst für Gott. Aber noch einmal, Gott dient mir ja zuerst. Und trachten wir zuerst nach seinem Reich, nach dem Reich Gottes. So wird uns alles andere zufallen, sagt die Elberfelder Übersetzung, also eine wörtliche Übersetzung. Dass wir Kinder und Jugendliche einladen, dass wir für sie beten. Und doch vor allem noch eins, nicht nur Sonntag, sondern von Montag ab. Wir wollen auch für unser Land eine Neubesinnung. Ihr habt vielleicht von der internationalen Kirche ICF schon gehört. Sie hat ein Leitbild und eine Vision auch für unser Land Deutschland. ICF, das steht für International Christian Fellowship, also internationale christliche Gemeinde oder Gemeinschaft. In Wetzlar war jetzt eine Neugründung vor einem Jahr etwa. Die Anfänge waren in der Schweiz, in Zürich. Die Hauptamtlichen vom Krishona-Werk haben sich im Juni getroffen zu einer Tagung und der Vorstand hatte zwei Pastoren und Pastorinnen eingeladen von der ICF Karlsruhe, die ja explodiert, kann man sagen. Die wächst und wächst und wächst mit dem Thema Multiplikation. Was heißt das? Nichts anderes, als dass auch wir, jeder an seinem Platz, missionarisch wirkt, Menschen einlädt zu den Versammlungen, zu den Veranstaltungen und so Gemeinde wächst. Ja, vielleicht können wir zum nächsten Gottesdienst auch einladen und jemanden mitbringen. Also die Vision für Deutschland um Erneuerung, um Erweckung. Sehen wir doch Kirche als Reich Gottes. Vernetzen wir uns mit der Evangelischen Allianz hier in der Wetterau beispielsweise oder Und ich meine, es würde uns auch gut tun, wir würden Buße tun, auch über die Überheblichkeit in der Schriftauslegung, dass wir uns überheben über andere. Wir sind doch Geschwister, alle vernetzt durch Christus, durch das, was er am Einzelnen getan hat. Ob wir Stadtmission sind oder Freie Evangelische oder ICF oder Kirche, wir sind ein Leib. Und wenn ein Glied leidet, so heißt es in den im Neuen Testament, im Korintherbrief beispielsweise, dann leidet doch die ganze Gemeinde. Ich möchte uns das wirklich auch nochmal bewusst machen. Toleranz und Menschenfreundlichkeit stellen wir uns vor allem auch auf die Seite der Menschen, die am Rand sind. Schaffen wir Räume, wo traurige Menschen getröstet werden können. Und bieten wir Möglichkeiten, wo Menschen mit ihren Sorgen aufgefangen werden können. Vergessen wir, liebe Gemeinde, dabei nicht die Gefangenen. Ich habe für mich mal in Klammer geschrieben, die Gebundenen. Wir kennen Menschen, die gebunden sind, die Kranken, die Sterbenden und die Einsamen. Feiern wir das Leben in unseren Gottesdiensten und Gotteshäusern. Und lassen wir unseren Kindern und Jugendlichen die Faszination unseres wunderbaren Glaubens spüren. Halten wir den christlichen Wert der Nächstenliebe aufrecht und setzen wir uns auch ein für die Bewahrung der Schöpfung. Und schließlich vergewissern wir uns letztlich immer wieder an dem Evangelium. Evangelium heißt Freudenbotschaft, die gute Nachricht weiterzugeben. Jesus ist das Vorbild und wir sind und stehen in seiner Nachfolge. So geben wir der Gemeinde und der Kirche eine Chance bei aller Fehlerhaftigkeit und verlassen wir die Versammlungen nicht, also nicht nur sonntags, sondern kommen wir auch zusammen zum Gebet und zum Vertiefen des Wortes Gottes. Bekennen wir uns zum Reich Gottes. Denn das Reich Gottes wächst, wenn es vielleicht auch hier momentan nicht so aussieht in unserem Land oder hier an unserem Ort. Die Kirche, das Reich Gottes wächst in Brasilien, in Afrika. Wir haben es vorher im Gebet gehört, wie viele Muslime im Iran werden bekehrt durch Jesus und brechen auf, kommen zu uns nach Deutschland, weil sie verfolgt werden. Also wir wollen auch mal die Sicht, nicht nur hier vor Ort im Kleinen, sondern wirklich schauen wir mal, was Gott Großes tut, global. Und ich habe schon erwähnt, viele katholische Jugendliche feiern und wollen die Erneuerung der Kirche. Fassen wir zusammen und ich frage euch und ich frage auch mich, 3 Tatsachen, hast du sie? Der erste Fakt ist, kennst du noch die Sehnsucht nach Gott, wie sie Psalm 84 beschreibt? Die zweite Tatsache ist, dass Christus in mir, in uns lebt. Und die dritte Gegebenheit ist, dass Christus uns erneuert, dass er uns erneuern will. Darum lasst uns Gottesdienste feiern im Hause des Herrn. Feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und zwar zu seiner Ehre. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.